Ich möchte, dass wenn ich auf der Bühne stehe, es ehrlich meine und auch wenn es mal blöd läuft, dann kann ich auch mal von einem Lied irgendwie sagen, hey, es läuft gerade alles drunter und drüber, aber dennoch ist Gott gut, ja. Und man muss nicht eine Fassade aufsetzen und alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben ist hart, aber dennoch dürfen wir mit einem Gott da durchgehen, der einen Plan hat und wo wir Teil davon sein dürfen. Also es lohnt sich. Ich finde, es ist einfach ein Riesengeschenk, mit Gott durch das Leben zu gehen.
Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der 10. Folge spreche ich mit Florence Joy Enns. Zusammen mit ihrem Mann Thomas Enns und ihrem Schwager Jonathan Enns ist sie das Gesicht und die Stimme der Band Könige und Priester. Wenn man sie fragt, was sie so macht, dann antwortet sie, ich bin Mutter und singe für mein Leben gern. Und genau darüber sprechen wir. Wie sie es schafft, Kinder, Kunst und Berufung unter einen Hut zu bekommen und wie sie dabei dankbar bleibt. Auch in einem Corona-bedingt für sie so schwierigen Jahr 2020, in dem sie als Band die gesamte Tour canceln mussten. Ich will von ihr wissen, wovon das Künstlerehepaar aktuell lebt, welche Träume sie hat und ob sie 17-Jährigen heute ebenfalls empfehlen würde, an einer Castingshow teilzunehmen. Warum Samuel Rösch quasi ihr Nachfolger ist, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß mit Florence Joy Enns. Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
Yes!
Und vor mir sitzt Florence Joy Enns und strahlt mich an.
Ja, danke, dass ich hier sein darf bei dir.
Voll, voll gerne.
Richtig cool.
Genau, du hast ja schon gesehen, Joy to the World, so wurdest du früher mal auf Konzerten begrüßt.
Ja, total süß, ne? Ich weiß noch, da mit Plakaten stand drauf, Joy to the World, also ja, passend zu dieser Zeit, würde ich sagen.
Absolut. Ich habe mich gefragt, freuen sich deine 4 Kinder über Corona oder finden die das doof?
Freuen. Das ist, sie finden es doof. Also ich fand das ganz interessant, als alles so, also am Anfang des Jahres anfing. Wir waren im Februar noch unterwegs auf einer Konferenz und so weiter. Wir waren viel unterwegs mit der Band und als das dann ja alles weniger wurde, Absage nach Absage kam, dachte ich mir, ja, also die ersten 3 Wochen waren richtig gut, fand ich, also für mich persönlich jetzt mit den Kids auch, ne, es war richtig Erholung, alles wurde runtergefahren, man durfte nichts, wir hatten ja Gott sei Dank Bombenwetter, also das fand ich echt ein Segen und ein großes Geschenk in der Zeit, dass so schönes Wetter war, weil wir waren so viel draußen mit den Kindern, die haben es auch geliebt, ne, und irgendwann aber dann kam, ja, Mama, wann gehen wir denn mal wieder auf Konzerte? Und die haben dann halt das hinterfragt und ich dachte, ach, wie schön eigentlich, dass sie danach fragen, dass sie auch anfangen, das schon zu vermissen, was eigentlich mal war, ne, so für uns als Family, weil das Reisen, gemeinsam unterwegs sein, das war immer, das gehörte zu uns, ne, zu unserem Leben. Und sie haben angefangen, das zu vermissen. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen, dass sie das auch total, ja, supported haben, ne, wenn wir unterwegs waren und dann eben Corona. Ja, blöd, jetzt ist Corona da. Wir dürfen das gar nicht mehr machen. Wir können gar nicht mehr unterwegs sein. Und dann fanden sie das so ein bisschen blöd. Aber jetzt auch nicht so, dass ich gesehen habe, dass sie ganz stark darunter leiden oder so. Es ist, dass sie nach wie vor mal meckern wegen der Maske. Wie oft wir die vergessen haben. Und immer dieser Hässel mit diesen Masken, wo sie ab und zu mal durchschimmern lassen, halt, dass Corona blöd ist. Und auch in dem ein oder anderen Gebet einfach, Jesus, nimm Corona weg und so. Ne? Da hat man halt gemerkt, sie beschäftigen sich damit, sie möchten das eigentlich nicht. Natürlich, wer möchte Krankheit? Keiner möchte Krankheit. So geht es meinen Kindern, glaube ich, auf der einen Seite richtig gut. Wir sind viel zu Hause, wir sind viel zusammen. Aber natürlich, die Einschränkungen nehmen sie auch schon wahr und mit.
Ich springe jetzt einfach mal direkt zu einem Bereich, den habe ich eigentlich erst später so ein bisschen mir aufgehoben. Aber ihr nehmt halt als Band König und Priester, nehmt ihr, Thomas Enns, dein Mann und du, eure 4 Kinder mit. Für die meisten Konzerte oder alle?
Nee, das ist tatsächlich komplett unterschiedlich.
Okay, ja.
Also wir haben, ich sag immer, ein Megateam, ne? Also es geht nur im Teamwork. Und wir haben eine tolle Oma, wir haben 2 tolle Omas und Opas, die einspringen, die da sind für uns, wenn wir sie brauchen. Wir haben eine super tolle Freundin, die mit uns ist, die Juli. Und ja, ist einfach ein großer Segen, da so Unterstützung zu erleben. Sonst wäre es auch nicht möglich. Ne? Und wir müssen ja auch immer total flexibel sein mit den Kindern, weil wenn sie dann ja doch irgendwie krank werden oder irgendwas Besonderes in der Schule ansteht, ne, jetzt haben wir 3 Schulkinder, da muss man da montags dann auch schon wieder morgens zu Hause sein. Und deswegen konnten wir sie jetzt auch nicht immer mitnehmen. Aber ja, wenn sich das eben angeboten hat mit Übernachtung, wenn es von Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag, dann haben wir sie gerne dabei gehabt, damit sie auch eben so ein Teil davon sind. Wir haben immer uns schwer getan, die Kinder so abzuschieben und zu sagen, hey, wir müssen jetzt wieder los, ihr müsst jetzt da oder dahin, sondern wir haben sie auch gefragt, hey, habt ihr Bock, eine Nacht bei der Oma zu übernachten oder sollen wir lieber Juli mitnehmen und ihr kommt alle mit? Also wir haben das wirklich auch immer sehr viel drüber gesprochen und habe die Kinder auch immer schon ganz früh versucht, so in unsere Pläne einzuführen, dass sie einfach wissen, was auf sie zukommt, mhm, und nicht sind nicht einfach zur Oma, haben sie da gelassen und sind verschwunden. Da haben wir die Kinder immer sehr viel mit einbezogen.
Also für mich ist das so von außen betrachtet quasi ein unheimlicher Spagat. Ja. Auf der einen Seite will man die Kinder in den Alltag mit einbeziehen, gerade weil man halt viel unterwegs ist und nicht immer weg sein möchte von den Kindern. Auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich anfangs schon erstmal für die Kinder auch eine gewisse Umstellung, dann so viel unterwegs zu sein. Würdest du sagen, es gab trotzdem auch immer mal wieder Phasen, wo das für die Kids schwer war, wenn sie dann mit euch, also die waren ja unterm Strich schon mehr unterwegs, als jetzt wahrscheinlich andere Kinder das für gewöhnlich sind.
Also ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade so an meine Kindheit erinnere, dass meine Eltern mich halt auch die hatten einen Gospelchor und wir haben auch Tourneen gehabt und so und die haben mich von früh auf immer mitgenommen und wir hatten die coolsten Touren in so einem riesen Bus, weil der Chor halt 50 Mann war und dann sind wir von Hamburg nach Nürnberg und so weiter und ich selber habe davon mega profitiert. Oder vielleicht ist das auch eine Typsache, ne? Also vielleicht haben wir Glück, dass unsere Kinder auch alle 4 recht offene Typen sind, dass sie einfach auch immer gerne Abenteuer erleben und das eigentlich immer für sehr positiv weggesteckt haben. Also klar gab es mal die Nächte, wo sie so ganz klein waren, aber wir haben sie eben auch, als sie noch Säuglinge waren, schon mitgenommen. Ich habe dann gestillt während des Konzerts, danach sofort wieder gestillt irgendwie. Ich habe immer versucht, so ganz entspannt wie möglich zu bleiben und ich glaube auch, dass das über die Kinder gegangen ist, so diese Entspanntheit, weil wenn die jetzt wirklich die Nächte lang durchgeschrien hätten oder irgendwie mir gezeigt hätten, dass es ihnen nicht gut tut oder ihnen nicht gefällt, dann hätte ich es, glaube ich, schon anders gemacht. Ne? Also dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr gesagt, okay, Jungs, jetzt geht ihr alleine. Also ich weiß, ich war, glaube ich, bei 2 oder 3 Konzerten nicht dabei, weil ich eben hochschwanger war. Okay. Und dann musste ich liegen. Also den letzten Monat meiner Schwangerschaft musste ich immer liegen, weil ich sehr aktive Wehen hatte und die Kinder immer schon früher raus wollten, was Gott sei Dank immer gut gegangen ist und wir auch tolle Geburten hatten und so. Ich glaube, dass man sehr viel auch davon profitiert, rumzukommen und also das widerspiegeln mir meine Kinder zumindest.
Würdest du sagen, es war dann letztendlich für euch als Eltern das stressiger, das Ganze logistisch unter einen Hut zu bekommen, als das jetzt für die Kinder sich ausgewirkt hat?
Das glaube ich auch. Ich meine, gut, ich habe gesagt, wir sind ein gutes Team, ne? Mhm. Und da darf man auch die Julie O'Sullivan, so unsere Bandmama, nicht vergessen, die immer schon irgendwie Wochen vorher mir gesagt hat, Flo, hier haben wir die Zimmer, da haben wir die Betten und was weiß ich, das alles unter einen Hut zu kriegen. Da hatten wir echt wirklich immer Hilfe. Wobei ich manchmal echt dachte, wow, wie haben wir das jetzt wieder geschafft? So danach, das ist wirklich ja immer spannend gewesen. So. Aber ich glaube, ich bin auch so ein Typ, ich lebe so ein bisschen von Tag zu Tag. Also ich bin nicht so ein Typ, der jetzt schon mega weit im Voraus plant. Wie gesagt, mit den Kindern muss man sowieso spontan dann handeln. Und ich glaube, das hat mir auch immer sehr geholfen, mir nicht schon den Kopf darüber zu zerbrechen, oh Mann, wie wird das? Und das ist echt ganz wichtig, das Konzert. Und wenn die Kinder dann krank sind, ja, was machen wir dann? Also ich habe mir immer versucht, nichts auszumalen in meinem Kopf, sondern einfach wirklich Schritt für Schritt zu gehen. Und was wir auch immer gesagt haben, war, als die Kinder auch geboren sind, die Kinder kommen in unser Leben und nicht wir in das Leben der Kinder. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding, wo Thomas und ich, wir waren uns einfach einig, ey, wir leben unser Leben. Die Kinder kommen dazu, sie sind ein Teil davon und bereichern unser Leben. Und ja, so sind wir Schritt für Schritt gegangen.
die Aussage finde ich super spannend, zu sagen, die Kinder kommen in unser Leben und nicht umgekehrt. Ich glaube, heute ist wahrscheinlich schon so ein bisschen die Gefahr da, dass man als Elternteil sich zu sehr zurücknimmt um der Kinder willen vielleicht. Ich glaube, so in der Vergangenheit hat man auch häufig das gehabt, dass die Kinder sehr wenig zu melden hatten und man halt irgendwie so sein Ding machte. Also gerade der Mann, der Vater. Mhm. Und heute sozusagen ganz, ganz viel in Kauf nimmt und ganz, ganz viele Opfer bringt für die Kinder, damit die eine tolle Zukunft haben und so weiter und so fort und sich vielleicht sogar darin verliert. Mhm. Woher kam diese Einstellung bei euch zu sagen, nee, die kommen in unser Leben und was hat das für euch bedeutet?
Also ich weiß gar nicht, wie das genau kam, aber wir waren uns sicher, also die Kinder kommen zu uns, ne? Also Thomas und ich, wir als Paar ziehen an einem Strang und die Kinder müssen mitziehen. Aber ich glaube eben, dass das eben diese Kommunikation ist, ne? Und auch es verschiedene Zeiten und auch verschiedene Phasen gibt. Klar, als die Kinder klein waren, ne, die brauchen so viel Liebe, so viel Nähe, so viel Zeit, ne? Das ist ja total klar, ne? Und ich finde auch das mega, wenn man sich da zurückziehen kann und erstmal die Dinge, die man für sich für wichtig empfindet, zur Seite legt und den Fokus komplett auf das Baby hat. Und die ersten 3 Jahre, finde ich, sind so die wichtigsten Jahre, um irgendwie das Kind zu begleiten, eben alles irgendwie da reinzulegen, was man so hat an Liebe und dass es sich einfach wohlfühlt. Und deswegen, glaube ich, war das bei uns auch so cool, jetzt bei Könige und Priester, dass wir eben so ein Team sind. Auch Johnny, mein Schwager, Thomas, mein Mann. Wir sind ja eine Familie, ne? Es ist ja sehr familiäres Verhältnis alles so. Und wir haben auch immer gesagt, auch für unsere Musiker, hey, bringt eure Frauen mit, wenn wir unterwegs sind. Wir möchten einfach, dass niemand sich irgendwie außen vor fühlt, sondern wir haben immer versucht, irgendwie alle mit einzubeziehen, dass das so unser gemeinsames Ding ist. Und ja, mit den Kindern auch. Und klar war es dann auch dadurch stressiger. Also ne, das ganze Packen und Machen und Tun und so. Aber ich glaube, das ist dann, wenn du das willst. Und ich wollte das immer so. Tatsächlich, ich kann mich erinnern, wie ich ein kleines Mädchen war und allen erzählt habe, ich möchte 4 Kinder haben und ich möchte mal singen. Also das war immer schon mein größter Traum. Und deswegen bin ich auch eigentlich voller Dankbarkeit, ne, so dass man jetzt eigentlich so seinen Traum auch leben darf und das so erleben darf, ja, mit Höhen und Tiefen. Das ist jetzt nicht alles nur Zuckerschlecken, ne? Irgendwie so. Der Traum ist zwar so gut wie in Erfüllung gegangen, so was man sich so als Kind vorgestellt hat. Aber ja, ich bin zutiefst dankbar und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für mich, die Dinge ganz anders zu handeln und zu nehmen, so mit den Kids und mit dem Singen unterwegs zu sein und ja, mit den ganzen Trubel, was dazukommt, so, ne?
Du hast gesagt, so die ersten 3 Lebensjahre eines Kindes, eines Menschen, sind die wichtigsten so. Ich glaube aber, genau in der Zeit habt ihr ja eigentlich Könige und Priester gegründet, oder? Also 2015, erstes Album, du warst 29 damals und hattest schon 3 Kinder. Genau in dieser Phase, Könige und Priester zu starten sozusagen, was war deine Rolle damals?
Genau. Also wir hatten das, glaube ich, ganz cool irgendwie so aufgeteilt. Also der Johnny und Tommy, die waren so, die haben alles gemanagt und wir haben dann angefangen, Büro irgendwie uns aufzubauen und mit der Julie O'Sullivan und die Jungs wussten, hey, Flo ist bei den Kids. Wenn was Wichtiges ansteht, dann habe ich es mir halt versucht einzurichten, dabei zu sein. Dafür war ich auch immer sehr dankbar, dass die Jungs mich da eben echt so oft außen vor gelassen haben und vieles gemacht haben und ich mich dann einfach nur drangehangen habe, wenn wir dann unterwegs sein mussten oder wenn dann meine Stimme gebraucht wurde für CD-Aufnahme oder Konzerte dann eben.
Lass uns mal ganz kurz nochmal zurückspringen. Stell dir vor, wir kennen uns nicht und es wäre kein Corona, wir sind im Urlaub und begegnen uns. Wie würdest du dich mir vorstellen?
Boah, ich glaube, ich würde einfach nur sagen, hi, ich bin Florenz.
Okay, dann kommt der Klassiker irgendwann so, und was machst du so?
Ja, richtig. Genau. Ja, ich würde sagen, ich bin Mutter und singe für mein Leben gern. Ja.
Das ist eine schöne Antwort.
Ja. Und ja, bin mit der Musik auch unterwegs, ne? Also, dass man halt mit Mann und Schwager als Familie zusammen auf der Bühne stehen kann, darf. Also, natürlich, wenn Corona nicht da ist, dann.
Ja, ja. Weil es ist ja spannend zu sagen, welche Rolle ist für dich sozusagen momentan die zentrale? Ne? Also, und du hast jetzt gleich gesagt, ich bin Mutter und singe für mein Leben gern. Mhm. Das ist sozusagen, das Singen folgte in der Beschreibung. Oder kann man das gar nicht gegeneinander, sondern sagst, nee, es ist halt beides, gleichzeitig, gleichwertig.
Absolut.
Absolut, ja.
Absolut, ja.
Gut, dass wir das klargestellt hätten.
Ja.
Du hast geschrieben, Familie, die schönste Idee Gottes und mein größtes Glück auf Erden, auf ja. Instagram. Wir kommen auch da nochmal gleich drauf zu sprechen. Ich frage mich aber, also das ist ja schon ein sehr klares, deutliches Statement. Ich sag mal so, wenn du jetzt auf Instagram etwas postest, könnte man ja denken, so wie viele Musiker das machen, dass das sehr karrierespezifisch ist. Du hingegen hast aber eigentlich ein sehr persönliches, privates Statement gesetzt für die Familie, als Fokus sozusagen. Ne? Generell hast du, glaube ich, wahnsinnig wenig Output sozusagen. Ist Social Media einfach nicht so dein Ding? Oder?
Ja.
Ja.
Also tatsächlich muss ich da nach wie vor noch so mit warm werden irgendwie. Also da tue ich mir wirklich schwer und ich verstehe es auch manchmal einfach echt gar nicht. Also ich beschäftige mich einfach zu wenig damit. Aber wenn mir irgendwie was in dem Moment ganz wichtig ist, dann möchte ich es doch irgendwie teilen. Und durch die Corona-Zeit auch, habe ich zu Thomas auch oft gesagt, ich bin einfach so dankbar. Ich meine, es ist so furchtbar. Es sind im Moment so viele Menschen, die wirklich so isoliert und einsam und alleine sein müssen, eben durch Corona und keine Kontakte pflegen dürfen, nicht wirklich. Also, ne, und wenn dann nur über FaceTime oder was auch immer zu treffen, einfach nicht stattfinden dürfen. Und da fühle ich mich einfach mega beschenkt, dass ich mich damals für Familie entschieden habe, dass ich dazu Ja gesagt habe, dieses Risiko, sage ich mal, einzugehen, auch Thomas zu heiraten, ihm zu vertrauen. Ich meine, das ist ja, das macht man ja nicht mal eben so, ne? Also sich einem Menschen völlig irgendwie auszuliefern, sagen, ich möchte mit dir zusammenbleiben bis ans Lebensende. Und es ist ja auch tatsächlich nicht immer leicht, ne, so an einem Strang zu ziehen, sage ich mal. Aber also auch dieses Jahr hat mir das wirklich die Augen geöffnet. Ich bin dankbar, dass ich 4 Kinder haben darf, dass die miteinander spielen dürfen, dass da Leben im Haus ist, dass wir zusammen sind, dass wir trotz ja diesem ganzen Corona-Gemeinschaft erleben dürfen. Und das, denke ich, ist auch eben Idee Gottes gewesen. Er ist ein Gott, der Gemeinschaft haben möchte mit uns. Er ist selber so persönlich und möchte Innigkeit mit uns. Und das erlebe ich einfach auch durch meine Familie, diese Innigkeit, und verstehe, dass das einfach eine wunderbare Idee war. Ja, dieser Gedanke der Gemeinschaft.
Das klingt fast so, als ob du sagst, du bist in gewisser Weise auch eine Corona-Gewinnerin. Oder zumindest kommen die Entscheidungen, die du, die ihr basierend auf euren Werten getroffen habt, euch jetzt zugute in dieser Zeit, weil ihr umgeben seid mit Kindern und das genießen könnt, quasi Familienleben leben zu können.
Ja, das ist ein absolutes Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich. Und wenn ich morgens früh aufwache, auch alle gesund sind. Ich meine, man hat ja immer so diesen Gedanken, boah, was ist, wenn doch dann einer, ne, irgendwie Corona nach Hause. Ich meine, gut, dann durchleben wir das auch. Aber davon möchte ich mich eigentlich nicht bestimmen lassen, von irgendwelchen Ängsten oder Sorgen. Auf jeden Fall, finde ich, durften wir sehr, sehr viel lernen in diesem Jahr und auch als, wie du sagst, Gewinner hervorgehen. Also ich sehe das schon so, wenn ich jetzt auf das Jahr zurückgucke. Klar, Mann, ey, da wurde uns alles genommen, was, also, ne, also es ist, unser Leben ist gar nicht mehr so, wie es einmal war, ne? Und das war schon krass. Aber man kann dann so in dieser Enttäuschung irgendwie, ne, sich einwühlen und noch mehr irgendwie sich da unterbuttern lassen, sage ich mal. Oder wirklich, was wir dann auch einfach total wertgeschätzt haben, war, wenn wir zusammengekommen sind, auch mit meinem Schwager, und wir Gott gemeinsam gesucht haben und auch gefragt haben, ne, was ist jetzt das Nächste, wo willst du uns haben, wie sollen wir jetzt weiter unsere Stimme erheben, sage ich mal, mit Könige und Priester. Das ist ja die Frage, das ganze Jahr, wie soll es jetzt weitergehen, ne? Und wir einfach gemerkt haben, ey, wenn wir uns öffnen und fragend bleiben und nicht irgendwie an Dingen verzweifeln oder uns ärgern lassen, dann kann Gott wirklich neue Kraft schenken und neue Aussicht und Vertrauen. Und da haben wir jetzt übrigens gerade auch wieder ein neues Lied, das kommt jetzt am Freitag raus. Wir sind auf dem Weg, und das ist wirklich ein Herzensanliegen von uns, dieser Song, wo wir uns sagen, wir sind auf dem Weg mit dem Herzensziel im Blick. So. Also was ist wirklich in unserem Herzen und was haben wir im Blick, so auf dem Weg? Mhm. Und da sind wir, glaube ich, alle auf dem Weg. Ne? Und wir müssen uns, glaube ich, immer wieder fragen, was ist Ziel und Sinn meines Lebens und wofür lebe ich? Das wird in diesem Lied, finde ich, ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Und es ist uns auch ganz wichtig, da immer offen zu sein und die Dinge, die einem wichtig sind, nicht aus den Augen zu verlieren.
Wow, ich finde das eine mega starke und positive Sichtweise, gerade weil ich eigentlich eher erwartet hätte, dass man gerade als Künstler, als Musiker in dieser Zeit im Grunde allen Grund hat zu jammern. Ja, also gerade euch muss es ja mega hart getroffen haben. Eure Tour war geplant für dieses Jahr. Wie viele Auftritte hattet ihr geplant?
Ja, ich glaube, das waren so circa an die 40 Konzerte. Mhm. Und die Jungs haben da halt auch schon mega Arbeit reingesteckt und organisiert und gemacht und getan. Und deswegen, klar, am Anfang, das war ein Schlag ins Gesicht, als das alles wegbrach. Und ich will das auch gar nicht so schönreden, aber Gewinner sind wir, also weil ich einfach empfinde, dass in diesem Jahr auch so sichtbar wurde, dieses Miteinander. Wir stehen miteinander, auch eben, wenn es einem nicht gut geht. Wir haben Leute, die einfach aus dem Nichts uns geschrieben haben und uns unterstützt haben. Ich war letztens beim Friseur, dem ich so erzählte, weil er sagt, boah, euch muss ja mega schlecht gehen, weil er weiß auch, dass wir Musik machen und so. Und dann habe ich gesagt, es ist krass, es ist alles anders, aber es gibt noch Menschen, die wirklich es gut meinen und einen auch finanziell unterstützen. Er sagt, wie, die schenken euch einfach Geld? Die schenken uns einfach Geld. Wo ich denke, wow, also das hätten wir sonst nicht erlebt, so dieses Mitgefühl, dieses Miteinanderstehen, dieses sich gegenseitig unterstützen. Es sind viele laute Stimmen, sag ich mal, die wirklich negativ und alles scheiße und alles so, da kannst du auch mit auf den Zug drauf springen, ne? Aber wir haben uns irgendwie gedacht, ja, wir könnten, aber eigentlich, wir haben alles, was wir brauchen und Gott trägt uns durch diese Zeit. Und ihm ganz nah zu sein in dieser Zeit ist unser größtes Glück. Also es lohnt sich, sage ich mal, ein Leben mit Gott zu führen. Und das können wir eigentlich immer wieder nur sagen, dass wir überwältigt sind von seiner Treue und dass er Dinge möglich macht, die für uns unmöglich scheinen. Er ist treu.
Wow, auch da wieder schön zu hören. Ich würde gerne noch eine Sache vielleicht einmal kurz einrenken wollen. Mhm. Und zwar, weil ich jetzt gesagt habe, hier Corona-Gewinner. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Gewinner impliziert ja irgendwie, dass es auch Verlierer gibt. Und ich glaube auch nicht, dass du in diesen Kategorien denkst zu sagen, ach, wie toll, ich habe, ne? Genau.
Sehr gut, ja.
Ja, ja. Also wollte ich nochmal, weil ich das jetzt so flapsig formuliert habe. Und aber ich glaube zumindest, dass halt klar geworden ist, ihr, die ihr eigentlich sozusagen wirtschaftlich gesehen ganz klare Verlierer seid, könnt doch das Gute in all dem sehen und habt auch Gutes erlebt. Ich hätte jetzt auch gefragt, ganz praktisch, wie kommt ihr finanziell durch? Du hast gesagt, ja, gibt es Leute, die stecken euch Geld zu. Mhm. Ist das jetzt das, was euch die letzten Monate hauptsächlich getragen hat oder wie darf ich mir das ganz praktisch vorstellen?
Tja, kann man eigentlich nur so sagen. Ja, also klar gab es ja auch so ein bisschen Unterstützungsgeld oder...
Das aber reicht ja vorne und hinten nicht.
Nee, genau. Ja. Deswegen waren wir natürlich überwältigt von Dingen, die sich plötzlich aufgetan haben. Auch Thomas noch nebenbei so ein paar kleine Jobs bekommen hat, so die vorher nicht absehbar waren, aber die plötzlich dann einfach da waren und eben einen auch wieder über den Monat gebracht haben. Und ja, also da sind wir einfach nur dankbar. Aber das ist, glaube ich, auch, Thomas und ich, wir hatten 2010 auch schon mal so eine ganz krasse Entscheidung für uns getroffen. Machen wir Dinge des Geldes wegen oder machen wir sie wirklich, weil sie uns auf dem Herzen liegen, weil wir spüren, die gute Nachricht oder das, was uns auf dem Herzen liegt, muss einfach raus. Und da haben wir uns halt für entschieden, dass wir nicht des Geldes wegen irgendwelche Dinge machen wollen.
Ganz kurz, war das damals, als es darum ging, dass ihr hättet in die Richtung Schlager gehen können und da wirklich einen saftigen, satten Betrag mitnehmen können, wo unter Umständen ihr sogar bis zu eurem Lebensende ausgesorgt hättet, wenn es gut lief.
Ja, genau. Das war genau diese...
Also, ne, dass man versteht, das ist jetzt ja nicht so flapsig von dir formuliert, sondern das ist tatsächlich ja eine real greifbare Sache gewesen. Mhm. Also ein Angebot, das ihr dann hattet, das stelle ich mir schon schwer vor.
Ja, das war es auch. Und wir haben echt auch auf unseren Knien gelegen und gesagt, hey, wir wollen aber unser Leben irgendwie so effektiv wie möglich leben. Und ich habe das auch an meinem ganzen Körper gespürt, dass ich diese Schlagerlieder, ich habe es versucht, aber es war für mich ohne Substanz. Wir wollten immer Musik machen, die ermutigt, die Werte vermittelt, die einfach positiv sind. Natürlich auch lebensnah, also es gibt auch Brüche und wir haben auch schon Du trägst mich durch zum Beispiel. Also wir erleben Momente, wo Gott uns einfach durchträgt, eben wie durch Corona, können wir nicht anders sagen, er trägt uns durch. Und wollten da einfach noch mehr das selber in der Hand haben, über das zu bestimmen, was wir dann auch sagen wollen. Und dann haben wir uns natürlich dagegen entschieden. Die haben mich alle für dumm erklärt. Die haben gesagt, du bist verrückt geworden. Also richtig heftig Gegenwind bekommen noch. Ja, und am nächsten Tag lagen 500 Euro im Briefkasten, im Briefumschlag, wo ich dachte, okay, krass. Also von solchen Sachen habe ich immer nur von anderen gehört, aber nie bei uns irgendwie so, dass es wirklich möglich ist, dass Gott durch andere Menschen einen irgendwie so quasi das Go geben. Hey, gut entschieden, ich versorge euch, braucht keine Angst zu haben.
Das war 2010.
Ja.
Also schon damals habt ihr das dann erlebt.
Richtig.
Ja, ja.
Und deswegen, darauf wollte ich hinaus, dass wir dieses Leben eigentlich jetzt schon eine ganze Weile so führen, immer im Vertrauen zu gehen. Natürlich nicht kopflos. Eben, wir sind eine Familie, wir haben 4 Kinder. Aber ja, wie gesagt, Gott ist treu und er hat sich immer wieder zu uns gestellt und uns übernatürlich versorgt.
Hallo. Ich bin Deborah Höhli und zusammen mit 2 Freundinnen habe ich den Newsletter Mutterseelen gestartet. Denn ja, Muttersein kann wunderschön, aber eben auch sehr herausfordernd sein. Und genau das teilen wir mit dir im Newsletter Mutterseelen. Als Mutter bist du herzlich eingeladen, dich einmal pro Woche ermutigen und inspirieren zu lassen. Ich glaube, dass so Raum für echte Begegnung entstehen wird. Du findest uns auf mutterseelen.de. Ich freue mich auf dich.
Neuerdings bin ich, Daniel Höhli, auch als Coach unterwegs. Die Jahre davor waren für mich voller Krisen und ich habe gemerkt, wie mir die 1,5-jährige Coaching-Ausbildung weitergeholfen hat. Und jetzt kannst auch du davon profitieren. Melde dich bei mir, wenn du dich und andere besser verstehen willst, wenn du Grenzen überwinden willst, wenn du dich fragst, was als nächstes dran ist. Dann bin ich gerne für eine kurze Zeit dein Wegbegleiter, der dich weiterbringt. Du findest mich unter holy.coach. Wir kommen auch nochmal auf die eine oder andere Facette zurück, aber lass uns mal einen kurzen Schwenk machen in deine Kindheit.
Mhm.
Du hattest schon sehr früh eine krasse Gotteserfahrung, als es bei dir um Leben und Tod ging. Da warst du 5 Jahre alt.
Das stimmt.
Was ist da passiert?
Mhm. Ja, das war eine total abgefahrene Geschichte. Also meine Mutter, mir ging es schon ein paar Tage nicht gut und irgendwann spitzte sich das halt zu, dass ich immer schlechter atmen konnte. Und Mama hatte dann eben in einer Nacht einen Notarzt gerufen. Und der hatte mir dann irgendwelche Medikamente verschrieben, weil er dachte, das wäre so Krupphusten. Kenne ich jetzt auch, weil meine Tochter hat auch oft Krupp gehabt im ersten Lebensjahr, also schrecklich.
Mein Sohn auch.
Ja, oh, ganz übel, gerade immer in der kalten Jahreszeit. Ne? Und das ist wirklich, du denkst immer, oh, das Kind erstickt irgendwie gleich, ne? Braucht dann frische Luft und Feuchtigkeit und so. Oder eben Kortisonzäpfchen. Auf jeden Fall. Es war aber in meinem Fall nicht so. Ich hatte kein Krupp.
Und was aber damals noch nicht klar war in dem Moment.
Genau. Und er hatte mir aber ein Medikament gegeben irgendwie und Mama sollte das am nächsten Tag eben bei der Apotheke holen und sie hatte aber tierische Bauchschmerzen dabei. Also ihr ging es einfach nicht gut, sagte, nee, ich packe das Kind jetzt einfach nochmal ein und gehe nochmal zum Kinderarzt und lass ihn nochmal durchchecken. So. Ist ja eigentlich, denkt man ja Notarzt, hey, wenn der einem das sagt, so, ne, dann kann man ja direkt handeln und davon ausgehen, dass irgendwie, aber bei ihr war das nicht so. Und der Kinderarzt hat mich nur im Wartezimmer irgendwie atmen hören und sagte, ey, dieses Kind muss sofort zu mir, ich muss durchchecken, eigentlich direkt in den Krankenwagen, Krankenhaus. Und dann war das eben, ich hatte eine Kehlkopfdeckelentzündung. Das war halt hier irgendwie, wie das genau da aussieht, weiß ich auch nicht, aber es hat mir einfach die Luft genommen. Und hätte ich dieses Medikament genommen, dann wäre ich erstickt, sagt er. Also es wäre eigentlich krass mein sicherer Tod gewesen. Und meine Mutter war nur total perplex und ich war ihr natürlich dankbar, dass sie so feinfühlig dafür war, auch da auf Gott zu hören, weil sie auch mit Gott lebt. Und das sind so Momente, wo ich denke, hey, Gott hat einen Plan. Also wenn er einen Plan hat, dann lässt er mich auch nicht jetzt irgendwie durch ein Medikament irgendwie umkommen, sondern gibt meiner Mutter einfach ein schlechtes Gefühl. Also Wahnsinn, ne? Also es ist einfach, man fühlt sich umsorgt von jemand, der da ist, immer.
Also ich fand es auch deshalb krass, weil natürlich, du hast später immer wieder gesagt, dass du dankbar bist für die Stimme, die Gott dir geschenkt hat. Eine Kehlkopfdeckelentzündung wäre ja gerade da die Gefahr, deine Stimme auch zu verlieren. Von dem her irgendwie interessant, dass du genau das hattest so. Und umso schöner zu hören, dass das positiv ausgegangen ist.
Absolut, ja. Ich musste dann 2 Wochen noch im Krankenhaus sein, weiß ich. Und ich habe meiner Mama auch immer gesagt, also das hat sie mir jetzt noch erzählt, Mama, bete für mich, dass es mir schnell wieder besser geht. Und es war für mich irgendwie ja schon als kleines Kind ganz real, dass Gott gibt und er mir helfen kann.
Ja. In meinen Vorbereitungen hatte ich dich per Messenger mal gefragt, nicht, dass ich es übersehen habe, du hast ja kein Buch geschrieben, oder? Und dann hast du gesagt, doch. Und ich dachte dann so, oh, weil ich habe nämlich echt für die letzten Gespräche einige Bücher auch gelesen und heute irgendwie dieser Spruch, jeder Christ ein Gitarrist, habe ich so manchmal den Eindruck, jeder Christ ein Buchautor.
Genau.
Aber dein Buch ist gar nicht allzu dick. Ich habe es mir dann bestellt und fand einige Passagen auch tatsächlich sehr spannend und würde gerne mal eine kleine Anekdote, weil wir jetzt bei deiner Kindheit sind, nehmen. Da steht, dass du während des Unterrichts manchmal einfach angefangen hast zu singen.
Oh ja, ja.
Was ist da los? Warum? Also, wäre mir schrecklich peinlich, glaube ich.
Ja, keine Ahnung, ey. Das war schon immer so, morgens, wenn ich aufstehe, direkt angefangen zu singen, ne? Und das dann eben auch in der Schule. Und in meinen Zeugnissen stand dann ständig irgendwie, Florenz stört den Unterricht mit ständigem Schwatzen, so hatten sie es gesagt. Es kam immer einfach so raus. Ich sehe es jetzt an meinen Töchtern tatsächlich, wenn wir zusammen zu Hause sind, die Hausaufgaben machen und sich eigentlich konzentrieren sollen, aber zu dritt da sitzen und jeder summt sein eigenes Lied. Also da wird man wahnsinnig. Aber ich denke mir, oh Mann, ey, von wem haben sie das bloß? Also ja, das ist irgendwie, ja, lebt das in einem, kommt dann einfach diese Melodien immer ständig raus, ne?
Also auch da, das war anscheinend schon sehr früh alles in dir angelegt.
Ja, ja. Genau.
Mit 16 gab es allerdings einen sehr unschönen Moment in deinem Leben. Da haben sich deine Eltern getrennt. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du immer noch an dir arbeitest, ihm, also deinem Papa, einmal zu verzeihen.
Mhm.
Hast du das mittlerweile?
Ja, da muss ich leider auch dich noch korrigieren. Ich war 13, als sich meine Eltern haben scheiden lassen.
13?
Ja, ich war 13.
Dann habe ich das, sorry, okay.
Genau, ja, und das war ein absoluter Prozess, ne? Also ich habe diese Geschichte auch sehr viel geteilt, auch, glaube ich, um sie zu verarbeiten. Ich bin auch so ein Typ, ich lasse immer dann irgendwie so alles irgendwie raus und habe das auch viel in meinen Liedern damals auch rein interpretiert und irgendwie drüber gesprochen und gesungen. Es ist ja für ein Kind, glaube ich, ja, wenn sich Eltern so diese sichere Basis, wenn sich das trennt, also dann steht die Welt der Kopf, ne? Und für mich war das wirklich so damals. Ich habe das alles nicht verstanden. Und auch Werte, die man beigebracht bekommen hat, irgendwie dann nicht vorgelebt zu bekommen, sondern sie doch auch irgendwie anders zu machen. Aber da, ich bin tatsächlich jetzt in diesem Moment niemanden mehr böse. Also oder irgendwie, dass ich denke, boah, alles scheiße gelaufen irgendwie. Zu dem Zeitpunkt war das so. Man hat vieles nicht verstanden. Aber ich habe in der Zeit irgendwie auch gemerkt, wir machen einfach Fehler. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Meine Mama hat Fehler gemacht. Mein Papa hat Fehler gemacht. Ne? Ich mache immer wieder Fehler bei meinen Kindern. Wie oft entschuldige ich mich bei meinen Kindern, ja, weil man dann doch sich vielleicht im Ton vergreift oder ungerecht, ne? Bei 4 Kindern muss ja auch immer alles sehr gerecht sein, dann ist man doch vielleicht nicht ganz so gerecht. Es gibt ja immer irgendwie so Möglichkeiten, wo man eben einfach versagt. Und deswegen will ich gar nicht so das Versagen meines Vaters jetzt wieder hervorheben, aber er hat die Familie verlassen und das war für mich erstmal, es ist ein Prozess gewesen, das zu verstehen und ihm das zu verzeihen. Und es war 6 Jahre danach, glaube ich, so grob, dass ich für mich sagen konnte, nach einem ganz wunderbaren Gespräch mit ihm selber, und auch nochmal eine Entschuldigung. Also ich glaube, dass es natürlich auch einem hilft, ne? Aber auch selbst wenn die Entschuldigung nicht gekommen wäre, ist das natürlich total wichtig, dass man das einfach loslässt und auch sich daran nicht irgendwie zermürben lässt. Weil ich hatte tatsächlich Gedanken wie, boah, ich werde nie wieder einem Mann vertrauen können. Also ich hatte Ängste. Ich dachte, alle Männer sind irgendwie doof. Jetzt denke ich natürlich ganz anders, ne? Aber man muss sich darauf einlassen und man muss wirklich ja da auch an sich arbeiten. Und ich glaube, dieses, wir alle machen Fehler und viel mehr Gnade haben und auch Liebe haben, was nicht immer leicht ist. Aber ich glaube eben, wenn wir an der Quelle angezapft sind und ganz nah an Gott sind, dann schenkt er uns diese Gnade und diese Liebe für Dinge, die schieflaufen in unserem Leben.
Leider passiert sowas ja gefühlt irgendwie immer häufiger heutzutage.
Stimmt.
Ich fand's auch krass, weil du hast, also man merkt ganz klar, wie wichtig dir Familie ist. Ja, das wird überdeutlich, finde ich, also sowohl in deinem Buch als auch jetzt schon in dem Gespräch. Mhm. Und du hattest auch geschrieben gehabt, naja, Familie, das ist für dich der stabile Rahmen der Welt, also deine Familie. Und ich hatte halt dann in dem Moment, wo ich dachte, aber wenn sich die Eltern scheiden lassen, dann ist ja dieser stabile Rahmen eigentlich zerbrochen. Was würdest du sagen, wie schaffst du heutzutage diesen stabilen Rahmen in deiner Familie?
Boah, ja, das ist mit Gottes Hilfe. Also, ja, habe ich ja eben schon gesagt, ne, wir machen alle mal Fehler und man muss, glaube ich, viel im Gespräch sein, immer wieder aufeinander zugehen. Ne? Es kommen immer wieder Momente oder Dinge, die über die Jahre sich irgendwie einschleichen oder irgendwelche Sachen, die... Man verändert sich ja auch, ne? Man bleibt ja nicht immer der gleiche Mensch irgendwie. Und ich glaube, diese Offenheit zu haben, auch immer an sich selber zu arbeiten, sich zu reflektieren, sich zu hinterfragen, hey, warum mache ich das so, warum reagiere ich so? Und da offen zu sein miteinander, dieses offene im Gespräch, auch mit den Kindern und eben als Ehepaar ist ganz wichtig, ne? Dass man da an einem Strang zieht. Und da ist Offenheit und Ehrlichkeit, ja, mir ganz, ganz wichtig geworden einfach. Und ja, sich das zu bewahren halt, das ist ja auch nicht immer so leicht. Und da eben auch um Gottes Hilfe zu bitten, weil man das selber gar nicht schaffen kann. Es ist seine Gnade, wenn er Ehepaare, wenn er Familien zusammenhält. Und das nehme ich absolut aus seiner Hand.
Hm. Du hattest überlegt, ob du Musikerin wirst oder davor warst Erzieherin, richtig?
Stimmt, ja, ja. Genau.
Ich meine, jetzt hast du 4 Kinder, ist doch eigentlich ist das doch das Gleiche oder hast du irgendwie beides integriert?
Ja, genau, meinen eigenen Kindergarten zu Hause. Ne? Ja.
Und auch die 4 Kinder, die du dir gewünscht hast, die hast du jetzt heute sozusagen. Ist das aber auch gleichzeitig so, wie du es dir vorgestellt hast, 4 Kinder zu haben? Oder merkst du, huch, das ist doch ganz anders, als ich gedacht hätte?
Ja, manchmal, huch, wie viel Wäsche man waschen muss. Nein, ja doch, na klar, also... Nee, also ich glaube, ich habe es mir genau so vorgestellt. Ja, ich glaube, ich habe es mir so vorgestellt. Und deswegen nehme ich die Dinge, glaube ich, auch so in den Kauf, eben diesen Haufen von Wäsche. Man wächst da ja auch absolut rein, ne? Also das ist ja nicht, ich bin froh, dass ich nicht 4 bekommen habe, sondern eins nach dem anderen. Und dann, ne, so haben wir immer gesagt, erst mal eins, dann das nächste. Und ne, so eins nach dem anderen, das ist... Ja, wurde man da so reingeführt und auch in die Aufgaben. Und irgendwann musste dann ein Bus her, ne? Also dann wird sich ja auch alles vergrößern und so, ne? Das ist, da geht man dann Schritt für Schritt.
Ich habe jetzt nochmal eine Nachfrage zu diesem ganzen Themenkomplex Karriere und Familie. Du hast das ja irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Und für mich halt das Erstaunliche daran ist, sogar parallel ein Stück weit. Ne? Also du hast jetzt schon am Anfang beschrieben, dass du natürlich auch Phasen hattest, wo du dich dann zurückgenommen hast und so. Ja. Aber was würdest du sagen, ist für dich entscheidend, damit sowas gelingen kann? Ich glaube, viele sind einfach sehr herausgefordert zu sagen, mache ich jetzt Karriere oder Familie? So dieses Entweder-Oder-Ding. Und irgendwie hat bei euch als Familie ja beides geklappt.
Ja, ich glaube, dass man da einfach gehen muss. Also ich glaube, man muss einfach versuchen, loszugehen und es für sich abzufühlen, ob das dann eben so funktioniert oder nicht. Ich glaube, wenn man schon vorher eben dieses sich Gedanken macht, wie könnte und was könnte dann alles passieren, das habe ich ja eben versucht, nicht mir irgendwie alles so auszumalen, sondern die Ideen waren da, die Freude war da und dann das Team war da und das war einfach dann, ja, die Ampel stand auf grün und so sind wir eben Schritt für Schritt und so hat sich das ja dann auch entwickelt, dass ich nicht mich komplett so dafür verschlossen habe, sondern eben gesagt, hey, wir kriegen das irgendwie beides gewuppt. Und wie gesagt, also ich glaube, positiv war ich auch eingestellt dadurch, dass meine Eltern es eben mit mir auch schon so gemacht hatten. Klar, nee, vielleicht nicht ganz so in diesem Ausmaß, Aber sie haben mir schon irgendwie gezeigt, hey, ein Kind kann auch mal mit Kopfschutz hinter einer Box liegen und schlafen. So wie es bei mir, als ich klein war, war so. Und dann haben ja meine Kinder das einfach auch irgendwie so machen müssen.
Und die sind nicht hörgeschädigt.
Nee, also wir haben natürlich geguckt, dass sie was auf den Ohren haben oder dann im Nebenraum oder wie auch immer. Aber ja.
Ich habe noch eine Passage aus deinem Buch. Mhm. Mit 17, das ist echt witzig, ne? So heute ist jetzt, du bist doppelt so alt mittlerweile.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Wenn ich darüber nachdenke, wo ich in 10 Jahren in meinem Leben stehen könnte, dann wünsche ich mir, dass ich dann schon mindestens 2 oder 3 Kinder habe, glücklich verheiratet und eine gute Ehefrau bin. Ich will meinen Mann unterstützen, ihm Liebe geben und Gemeinschaft mit ihm erleben.
Ja.
Das war 2004. Du bist jetzt 34 und... Mhm. Es scheint sich ja irgendwie alles erfüllt zu haben. Ist das aber trotzdem auch irgendwie nur der oberflächliche Blick von außen oder würdest du sagen, nee, es ist tatsächlich so?
Es ist tatsächlich so. Wie gesagt, ich bin halt mega dankbar für dieses Geschenk. Also ich sehe es nicht für eine Selbstverständlichkeit und ich versuche mir das auch zu bewahren. Da ist das wieder so, dieses Herzensziel im Blick, ne? So, also das, was man irgendwie so bekommen hat, das auch zu bewahren und gut damit umzugehen und Gott zu bitten, dass er einem dabei hilft.
Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hast dich irgendwann selbst für ein Leben mit Jesus entschieden. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt?
Ich bin christlich erzogen worden und bin jeden Sonntag mit in Gottesdienst. Wir haben Kinderstunde gehabt, irgendwann dann Jugend und man war da so drin irgendwie. Man kannte das nicht anders, war auch mega cool, schöne Gemeinschaft. Und natürlich irgendwann kam der Punkt, hey, warum mache ich das alles? Ja, wofür? Dann fängt man an zu hinterfragen. Und dann kam tatsächlich dieser große Crash mit dem Ding meiner Eltern, dass sie sich getrennt haben. Und irgendwie meine ganze Welt auf dem Kopf stand und ich dann mich einfach nochmal ganz neu auf die Suche gemacht habe, was gibt mir Halt in meinem Leben, wenn meine Eltern auseinandergehen, irgendwie meine Familie auseinanderbricht, woran halte ich mich fest jetzt in dieser Zeit? Und natürlich, dann ruft man all diese Dinge ab, die man in der Kinderstunde gelernt hat. Gott verlässt dich nie und er ist immer bei dir und so. Und da habe ich dann Gott wirklich... In meinem Zimmer, weiß ich noch wie heute, lag ich auf dem Boden, habe geweint, ihn angeschrien, warum lässt er das zu? Und teilweise aber so starke Momente waren, von denen ich, glaube ich, immer noch zehre, also die mich einfach überwältigt haben, wie er mir gesagt hat, ich werde dich tatsächlich nie verlassen. Wenn ich dann die Bibel gelesen habe oder ihm auch mit der Gitarre Lieder gesungen, das habe ich viel gemacht, wenn ich von der Schule kam, direkt ans Klavier oder mir die Gitarre geschnappt, mich erstmal ausgepowert und ihm zugesungen. So. Das war eine ganz intensive und starke Zeit für mich, die mich wirklich gebunden hat. Und er mir auch in der Zeit ganz persönlich so seine Liebe offenbart hat, die er für mich aber auch eben für alle Menschen hat. Das hat mich einfach überwältigt und da an der Stelle habe ich dann entschieden, wenn du mich nie verlässt, dann möchte ich dich auch nie mehr verlassen. Und habe dann kurz darauf eigentlich auch mich taufen lassen und wollte das auch sichtbar machen für alle und für die unsichtbare Welt, dass ich jetzt zu einem Gott gehöre und dass er mein Vater ist, der mich nie verlässt.
Hm. Mhm. Hat sich dein Gottesbild von damals in den letzten Jahren verändert?
Also ja, bestimmt. Er ist für mich noch viel größer geworden. Noch viel mächtiger. Wenn ich jetzt so an dieses Jahr denke, er ist derjenige, der die ganze Welt in seine Hand hält. Und er hat einen Plan. Er hat einen richtig guten Plan. Und davon singen wir auch in unserem Lied Auf dem Weg.
Das am kommenden Freitag.
Ja,
also
genau.
Erschienen sein wird, wenn ihr diesen Podcast hört.
Genau. Ja, Auf dem Weg eben, ne? Und da singen wir von einem Plan und wir dürfen Teil sein seines Planes und das überwältigt mich im Moment so sehr und das entspannt mich auch zugleich zu wissen, ey, selbst wenn wir keine Pläne mehr haben oder alles abgesagt wird oder alles in den Händen zerfließt, sag ich mal, er hat einen Plan und wir dürfen Teil sein seines Plans und ja, das finde ich einfach groß.
Mhm. Du hast in deinem Buch geschrieben, ich möchte nicht bekehren, nicht missionieren, sondern weitergeben, was ich Wunderbares durch meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott entdeckt habe. Mhm. Klang auch eben so ein bisschen, finde ich, raus. Mhm. Würdest du das aber jetzt in dieser Formulierung heute nochmal eins zu eins so sagen?
Ich glaube, jeder Mensch darf ganz offen bekennen oder ne, jeder erzählt ja aus seinem Leben und da gibt es jemanden, der vielleicht total von seinem Auto schwärmt und die ganze Zeit nur von seinem Auto redet oder es postet oder wie auch immer. Was ja alles cool ist, jeder darf das machen, was er möchte. Ja? Und ja, und ich bin einfach mega begeistert von dem, was Gott tut, was er in meinem Leben getan hat, wofür ich ihm dankbar bin. Und das mag ich unheimlich gerne teilen. Und wenn Leute das hören möchten und sich dadurch ermutigt fühlen oder einfach unterstützt fühlen, dann mache ich das. Ich möchte damit nicht zurückhalten. Ja, ich möchte damit mit dem Guten, was er mir gegeben hat, nicht zurückhalten. Das darf aber jeder so machen, wie er mag. Also da, und auch für sich nehmen, wie er will.
Ich finde halt, das ist doch eigentlich auch schon eine Form von Missionieren, oder nicht? Also eine sehr angenehme Art.
Ja, dann ja, wahrscheinlich ist es das. Sehr gut.
Mal ganz kurz zu deinem Mann Thomas. Als du Thomas kennengelernt hast, da kamst du, wenn ich es richtig verstanden habe, kamst du kurz vorher mit einem prophetischen Wort aus den USA zurück nach Deutschland, oder?
Ja, Wahnsinn. Ja, so war das. Ich war in Miami, in Florida, eingeladen, in einer spanischen Gemeinde zu singen. Das war auch total abgefahren.
Und auf Spanisch?
Nein, ich durfte Englisch singen. Also die verstehen natürlich auch Englisch, aber das ist eine spanische Gemeinde. Die haben da nur Spanisch gesprochen, aber eben Englisch Übersetzung und so. Und genau, die waren richtig, richtig cool drauf. Also ich fühlte mich da so zu Hause und die haben dann plötzlich angefangen, da mir zu dienen, prophetisch zu dienen. Einfach Worte, die Gott ihnen gegeben hatte über mich. Und ich finde, das ist total spannend. Ich bin da ganz offen für und ich versuche, das Gute zu nehmen und natürlich die Dinge absolut zu prüfen. Na, also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man die Dinge jetzt nicht so direkt so, wow, Alter, das wird alles passieren und krass. Und ne, also sich da komplett drauf zu verlassen, da sehe ich eine Gefahr drin. Aber ich glaube, dass Gott durchaus durch Menschen zu einem sprechen kann. Und unter anderem eben von der Pastorenfrau, die kam dann nach dem Gottesdienst noch zu mir und meinte, ja, das ist sowas Persönliches und das wollte ich jetzt auch nicht vor der ganzen Gemeinde so dir sagen, aber sie hätte den Eindruck, dass ich in den nächsten 3 Wochen jemanden kennenlerne, der sehr gerne Lobpreis macht, Gitarre spielt und ihr werdet eine wunderbare Familie haben. So.
Eine wunderbare Familie?
Ja, also, wow. Das hat sie auch noch so gesagt.
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, ja. Genau. Von so einer Frau, die ich gar nicht kenne. Und ich dann aber völlig geflasht war. Also ich habe so geweint. Ich dachte mir, also Gott, ne, wenn du das jetzt wirklich bist, ne, und mir diesen Zuspruch gibst und auch, weil ich eben so irritiert auch noch durch meine Eltern und ich wusste, kommt da überhaupt noch ein Mann, dem ich vertrauen kann, der nicht nur meine Stimme toll findet, sondern mich auch als Person. Das war dann ja auch noch zusätzlich.
Du warst damals schon eben bekannt, weil du ja Star Search gewonnen
Richtig,
hattest.
Richtig, genau. Das war alles danach. Ne? Und von dem her kam das total passend. Und ja, 3 Wochen danach, ich erinnere mich, ich glaube im September war ich in Florida oder war das Anfang Oktober, also September, Oktober und Ende Oktober war ich eingeladen in Troisdorf in einer Gemeinde zu einem Jubiläum zum Singen. Und Thomas war da und hat mit seinen Brüdern in einem Orchester gespielt. Die waren da und haben mich dann abends noch auf einem Gospelkonzert mit der Geige und der Bratsche. Der Johnny war halt auch schon dabei, das ist so witzig, eben mein Schwager, mit dem wir jetzt halt auch zusammen Musik machen, haben die mich begleitet. Und wir sind dann in Kontakt geblieben, weil ich dachte, wow, das ist so cool. Die können mich ruhig nochmal auf der Geige begleiten, das fand ich richtig nice. Und daraus hat sich dann eben mehr entwickelt. So war das dann irgendwie ja, für mich doch so sichtbar und auch relativ schnell klar. Also ich bin dann zurück nach Hamburg, er ist in Köln. Wir hatten dann so über Distanz erstmal immer so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann hatte sein größerer Bruder die Idee, mich mit einzuladen auf einen Missionstrip nach Israel. Und da habe ich gesagt, ja, ich komme dann aber nicht alleine, sondern eben mit meiner Schwester irgendwie. Ne? Das war mir dann noch nicht so ganz geheuer, ne? Mit irgendwie so fremden, also in Anführungsstrichen fremden Jungs. Ne? Man kannte sie ja wirklich noch nicht lange, dann da unterwegs zu sein, durch Israel zu fahren und sich da die Gegend anzugucken und so. Aber eine total coole Aktion. Also wir konnten da Gutes tun, haben da Bedürftigen so Gutscheine, Essen gebracht in Kartons und Kuscheltiere an Kinder verteilt und so. Also es war eine tolle Aktion. Und wir haben so viel Musik gemacht in dieser Woche und zusammengesungen. Und danach wusste ich, okay, also das war dann 3 Monate danach, als wir uns das erste Mal getroffen haben, wo ich dachte, ey, wenn er mich jetzt fragen würde, ich würde ja sagen. Das ist er. Das muss er sein.
Genau. Und dann hat er dich gefragt.
Ja, aber das kam dann ja noch viel später.
Okay. Also, er hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen.
Ja, er hat. Okay. Also, er dachte nämlich, als wir dann von Israel nach Hause geflogen sind, dass er mich nie wiedersehen würde. Aus irgendwelchem Grund sagt er, ja, die wohnt da in Hamburg, ich in Köln, wie soll das irgendwie je zusammenkommen? So, also er hat sich da irgendwie ein bisschen schwer getan und hat auch einfach irgendwie in dem Moment das noch nicht so richtig sehen können. Ne? Für mich war es irgendwie schon ganz klar, aber vielleicht auch dadurch, dass ich diesen Zuspruch bekommen hatte von der Frau, ich ihm natürlich noch nichts davon erzählt habe, ne? Weil das finde ich dann immer so ein bisschen schräg, ne? wenn ich jetzt
absolut
zu Thomas gekommen wäre und gesagt hätte, ey, ich war in Miami, die hat mir gesagt, ich lerne einen Mann kennen und das bist jetzt du, ich muss dich jetzt heiraten. Das geht natürlich gar nicht. Ne? Damit habe ich echt gewartet, bis wir dann ganz, ganz fest zusammen waren. Ich weiß nicht, ob wir sogar schon verlobt waren oder kurz danach haben wir uns dann verlobt oder so. Habe ich ihm dann mal ganz ehrlich so ein paar Sachen erzählt, die ich so erlebt habe und so. Und ja, vielleicht war ihm das auch eine Hilfe, die Entscheidung zu treffen, mich vielleicht zu fragen. Keine Ahnung. Müsste ich ihn eigentlich nochmal fragen.
Mach das mal. Naja, wir Männer brauchen jedenfalls manchmal ein bisschen länger.
Ja,
das stimmt.
Genau. Aber ist ja nicht schlimm. Ist total okay.
Ich habe mich gefragt, jetzt auch bei eurer Beziehung, hat das eigentlich auch vielleicht gerade deshalb von Anfang an irgendwie auch nochmal eine ganz andere Ebene gehabt, weil Thomas bei DSDS in den Top 10 gewesen ist, kurz davor du Star Search gewonnen hattest und ihr beide halt sozusagen diese Promi- und Castingshow-Erfahrungen hattet. War das auch so eine verbindende Ebene?
Das glaube ich auf jeden Fall auch, ja. Dadurch sind wir im Gespräch geblieben. Er hat mich gefragt, wie war das damals bei Star Search? Ja, für mich jetzt damals, aber ich war, ich glaube, 2004 und er war 2006 dann bei DSDS. Das hat uns auf jeden Fall verbunden. Ich war dann zu der Zeit nämlich auch noch bei RTL für so eine Daily Soap, wo ich damals gespielt habe. Und das war dann eben auch noch so ganz kritisch für uns, sage ich mal. Wir wollten das eben total versteckt halten auch und bewahren, damit das nicht eben so durch die Presse geht. Thomas und Flo, was
also
ist da los? Ja,
okay.
Genau, das wollten wir gar nicht.
Dass die Bunte kommt und
ja,
Gala.
Ja, genau. Ne, da irgendwie das, die brauchen ja immer Storys, ist ja klar. Ne? Aber wir wollten das echt so für uns erstmal abfühlen und auch wirklich einfach uns gegenseitig da so beschützen. Ne? So, und ich glaube, das war ganz gut, dass wir das auch so gemacht haben, dass das nicht irgendwie so ein negatives Licht durch Presse und was weiß ich alles bekommen hätte vielleicht. Ne?
Mal vielleicht so zum letzten großen Abschnitt sozusagen für mich ist deine musikalische Laufbahn. Mhm. Seit du 4 Jahre alt warst, wolltest du Sängerin werden. Ich habe mich gefragt, muss man da einfach nur lang genug dranbleiben, dann klappt es auch? Oder was war bei dir rückblickend entscheidend dafür, dass es geklappt hat?
Ja, also ich glaube, dass sich vieles im Leben auch fügt. Mein Papa, der hat immer mich da auch schon extrem gefördert durch den Gospelchor, hat er mich früh mit reingenommen, mich singen lassen, Solo singen lassen und so. Und wie ich vorhin schon erzählt habe mit dem Gospelchor, dann bin ich weitergekommen irgendwie durch einen Freund von meinem Papa, der hat so Kinder-CDs aufgenommen, wo ich Teil davon war, wo ich dann mit 9, 10 meine ersten Studio-Erfahrungen gemacht hatte als Kind dann und auf verschiedene Kinder-CDs gesungen habe, bis ich 12, 13 war. Dann bin ich nochmal in einen anderen Gospelchor gekommen und der hat im Endeffekt mich dann ermutigt, hey Flo, melde dich doch einfach mal bei Star Search an und guck, wie weit du kommst, ne, ganz easy, ganz locker. Und wie du vorhin schon erwähnt hattest, ich wollte eigentlich Erzieherin werden, hatte dann mit 16 auch schon meinen Ausbildungsplatz sicher. Also ich wollte eigentlich dann in dem Jahr oder als ich dann ja 16, 17 war, die Ausbildung anfangen. Und dann kam aber Star Search eben dazwischen. Und das war immer so, wo ich im Kopf hatte, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du eben mal machen? Dann habe ich gesagt, entweder ich möchte mich in Kinder investieren, Erzieherin werden oder eben was mit Musik machen. Und dann hat sich eben Star Search ergeben und ich habe natürlich nie damit gerechnet, dass ich das gewinne. Ne? Also die Konkurrenz, sage ich mal, die war wirklich stark und auch viel erfahrener, wo ich dachte, ja, die kommen alle weiter, ne? Und ich vielleicht bei der ersten Runde fliege ich raus. Ne? Aber Ja, auch da habe ich gesagt, gehe ich Schritt für Schritt, ne? Und habe mich da auch gar nicht so verkrampft, immer gesagt, dass das so wie so ein Spiel ist, wo ich mitmache, wenn ich jetzt gewinne, gewinne ich, wenn nicht, dann nicht. So. Aber was das natürlich dann für Ausmaß hatte, als ich es dann gewonnen habe, klar, dann waren mir ganz viele Türen geöffnet und habe dann eigentlich gesehen, okay, hey, dann mache ich jetzt Musik.
Ich habe gerade überlegt, wenn jetzt heute eine 20-Jährige zum Beispiel zuhört hier, kennt die Star, also Star Search gibt es ja nicht mehr. Vielleicht müsste man einfach nur ganz kurz erwähnen, es ist eine Castingshow wie Deutschland sucht den Superstar, nur dass es verschiedene Kategorien auch gab. Ne?
Richtig. Star Search hatte 4 Kategorien, einmal die Kinderkategorie singen, dann eben Erwachsenenkategorie singen und das ging ab 16 halt los oder ab 17 eben, also es war noch eine Jüngere dabei, weiß ich, und die anderen waren alle 25, 30, das war für mich damals ja uralt, ne? Jetzt bin ich selber so, egal, die Zeit, die fliegt einfach, ne? Und Models gab's und Comedians gab's, also das waren die 4 Kategorien, genau. Star Search. Und es gab 2 Staffeln. Die erste und ich war bei der zweiten dann mit dabei. Und jetzt läuft das Format Voice of Germany. Das ist, glaube ich, jetzt so ein
Das wäre der Nachfolger.
Genau, das war jetzt so das, was danach kam.
Samuel Rösch ist quasi dein Nachfolger.
Ja, genau. Ja, wir verstehen uns auch echt gut. Wir haben gerade vorgestern noch zusammen telefoniert. Das ist echt cool. Haben jetzt was Schönes Gemeinsames vor.
Ah, cool. Ja. Kleine Welt, ja. Den hatten wir als ersten Podcast-Gast und saß auch hier auf diesem Platz.
Ja, mega.
Genau.
Cooler Typ.
Absolut. Was ich halt an der Stelle auch spannend finde, weil wir da gar nicht drüber gesprochen hatten, du warst ja noch nicht mal volljährig gewesen.
Ja, stimmt.
Würdest du das heutigen 17-Jährigen auch empfehlen, zu sagen, geh doch zu The Voice of Germany?
Ja, ich glaube, würde ich schon. Also für mich war es eine tolle Erfahrung und ich glaube aber natürlich, was wichtig ist, dass man eben gute Leute hat, die einen unterstützen. Dadurch fand ich das natürlich cool, weil meine Mama musste immer dabei sein oder eben jemand musste mich begleiten, sei es mein Stiefpapa oder eben Freunde dann, die Mama organisiert hat, die mit mir dann da in Berlin waren. Ich war so gut wie nie alleine. Und das fand ich eigentlich richtig cool. Die haben auch mit mir dann gebetet, wenn ich irgendwie mal down war oder so oder was zu viel war. Da strömt ja schon einiges auf einen zu. So, ne? Und wenn man da aber, glaube ich, ein gutes Netz hat, so mit Leuten, die einem umgeben und einem Mut machen, dann kann man das machen. Finde ich schon.
Okay.
Auf jeden Fall.
Cool, ja. Während der Castingshow, da hat die Jury und auch die Medien damals häufig über dich gesagt, dass du irgendwie zu brav wärst. Und trotzdem hast du ja gewonnen. Ja. Ich habe mich aber gefragt, hattest du denn während dieser Zeit dann auch manchmal die Versuchung zu sagen, jetzt mache ich auch mal irgendwas Wildes, Verrücktes oder so? Oder war das für dich überhaupt nie eine Frage?
Ja, Wildes, Verrücktes. Ja, das ist... Nee, ich wusste schon ganz genau, was ich wollte. Und wenn sie auch versucht haben, mir irgendwelche Sachen anzuziehen, die nicht so ein, also das, wie ich mich anziehen würde, halt mir entspricht, so habe ich denen das auch ganz klar irgendwie gesagt.
Woher kommt das, dass du so eine Reife mitbringst?
Weiß ich nicht. Vielleicht ist das, keine Ahnung. Ist es Prägung oder kann ich gar nicht sagen, wo das herkommt. Also. Aber ich glaube schon, Charakter bestimmt auch. Also so jemand, der halt einfach, also ich weiß wirklich, was ich einfach wollte. Ne? Das ist vielleicht Charakter.
Ja. Also ich gucke auch gerade auf dein Buch. Ne? Der Untertitel heißt ja, ich möchte wahr und echt leben. Das ist ja das, was du wahrscheinlich jetzt heute genauso unterschreiben würdest. Daran hat sich ja, glaube ich, nichts geändert.
Das ist so lustig, weil ich habe heute Morgen, als ich vorm Spiegel stand, Gott, lass mich irgendwie echt sein und habe ich so einfach so gebetet. Ne? Und ich dachte, als ich dann hier war und das gelesen, dachte ich so krass, ja, es ist nach wie vor so.
Ja. Alles andere hätte mich jetzt auch, glaube ich, echt erschüttert.
Ja.
Und das ist auch genau das Zitat, was ich mir notiert habe. Für meine Zukunft im Showbusiness habe ich mir geschworen, immer echt und wahr zu sein. Jetzt habe ich aber manchmal das Gefühl, heute ist echt mega viel Show. Und ich glaube sogar, manchmal habe ich dieses Gefühl, auch in Lobpreiszeiten, in Gemeinden. Mhm. Wie schaffst du es, auch da echt zu bleiben?
Wow. Also die Nähe zu Gott, glaube ich, ist A und O. Und ich glaube, wenn wir offen sind, uns auch korrigieren zu lassen oder auch, dass jemand ins Leben reinsprechen darf oder man eben im Austausch ist, im Gebet ist, dann hilft Gott einem dabei, irgendwie den Fokus nicht zu verlieren. Das würde ich jedem wünschen, irgendwie seine Homies zu haben, sage ich mal, wo man gemeinsam auf dem Weg ist, wo man sich aneinander schleift. Dieses aber auch offen sein im Herzen, ich glaube, das kriegt man selber fast auch gar nicht hin. Also ich glaube, dass das wirklich auch einfach Gnade ist. Ich glaube, das ist ein Geschenk, wenn Gott einem einen Glauben schenkt. Also selbst das, finde ich, ist auch, das kann man selber gar nicht machen. Entweder ne, Gott schenkt einem das irgendwie so ins Herz, er legt einem das hinein. Klar, man kann sich ausstrecken danach, ne? Man kann es auch für sich wirklich immer wieder greifen und auch Dinge proklamieren und aussprechen und für sich nehmen. Also ich glaube, er hat uns ja auch einen freien Willen gegeben. Ne? Das finde ich auch so krass, über dieses ganze Jahr jetzt zu sehen. Man kann sich entscheiden, eben in der Enttäuschung irgendwie drin zu bleiben, aber man kann sich auch entscheiden, daraus zu gehen und sich nach dem Guten, sage ich mal, auszustrecken. Und ja, das wünsche ich irgendwie jedem. Es liegt halt auch nicht so in unserer Macht, sage ich mal, darüber so zu urteilen. Ne? Gott sieht aufs Herz. Ne? Also wir sehen ja manchmal nur so, was eben nach außen hin wirkt. Ne? Klar, kann das komisch wirken teilweise. Aber dennoch darf ich mir ja kein Bild davon machen, ne? Wie sieht's in der Person aus. Also ich kann halt nur von mir reden und sagen, ich möchte, dass wenn ich auf der Bühne stehe, es ehrlich mein. Und auch wenn es mal blöd läuft, dann kann ich auch mal von einem Lied irgendwie sagen, hey, es läuft gerade alles drunter und drüber, aber dennoch ist Gott gut, ja. Und man muss nicht eine Fassade aufsetzen und alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben ist hart, aber dennoch dürfen wir mit einem Gott da durchgehen, der einen Plan hat und wo wir Teil davon sein dürfen. Also es lohnt sich. Ich finde, es ist einfach ein Riesengeschenk, mit Gott durch das Leben zu gehen.
Amen dazu.
Yes.
Was glaubst du, wie lange wird euer Weg als König und Priester noch gehen? Wo befindet ihr euch so momentan als Band?
Das ist eine interessante Frage. Also als Könige und Priester, also ich glaube, den Namen, den habe ich schon zum Eigen gemacht. Also ich bin kein König und auch kein Priester. Also eine Königin und Priesterin. Genau, und das glaube ich für mein Leben lang. Weil das ist ja ein Wert, den Gott uns zugesprochen hat. Und durch sein Blut hat er uns zu Königen und Priestern gemacht, ihm zur Ehre. Das ist
Offenbarung 1,6.
Ja, ich finde, das ist mega, dass wir diese Würde tragen dürfen, dass er uns rein gemacht hat von allem und wir ein König und ein Priester sein dürfen. Das darf jeder bis zu seinem Lebensende. Aber jetzt die Band Könige und Priester, meinst du? Da gehen wir weiter Schritt für Schritt, bis wir sehen, hier geht's nicht mehr weiter oder jetzt geht's vielleicht anders weiter. Vielleicht heißt es dann nicht mehr Könige und Priester, aber vielleicht, keine Ahnung, alles liegt in Gottes Hand.
Ja, also wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen, dann scheinst du ja mit Blick jetzt auf deine Familie und auch die Band unterm Strich letztendlich deinen Traum zu leben. Was ich mich unabhängig vielleicht auch von König und Priester, vielleicht aber auch daran gekoppelt frage, ist, jetzt wo du diese Träume schon erreicht hast und du bist ja noch so jung, was sind so deine nächstgrößeren Träume, die du hast, falls du welche hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich darf jetzt schon vieles so sehen, wie ich es mir erträumt habe. Aber ich glaube, der Wunsch in meinem Herzen und ich auch durch Corona noch mehr, die Sehnsucht danach, dass ganz, ganz viele, viele Menschen zusammenstehen und wir ein Lied gemeinsam singen, dem Höchsten, dem König aller Könige. Und sei es ein Stadion oder eine Arena oder ein Stadion voll mit Lobpreis. Also das ist so ein Traum, den ich habe. Ob ich den sehen werde oder nicht, das ist jetzt nicht gemeint, dass wir mit König und Priester oder so diese Stadien füllen, sondern ich glaube, dass das ist so eine Sache, auch wenn ich bei uns zu Hause in der Gemeinde Worship mache und ich mir vorstelle, wir stehen gemeinsam und stehen vor einem lebendigen Gott und wir singen ihm zur Ehre. Das ist für mich, es gibt nichts Schöneres so. Und das ist so ein ganz, ganz großer Traum, den ich hätte, sowas hier in Deutschland bei uns zu sehen. Wenn die Türen mal wieder aufgehen, wir zusammenströmen in Einheit, vor Gott zu stehen und ihm zu singen und unsere Stimmen gemeinsam für ihn zu erheben. Weil ich finde, das ist so wichtig wie nie zuvor, das Gute und das Ewige hochzuhalten, ja? Und das auszusingen und davon zu erzählen.
Also die Einheit unter Christen,
ja,
höre ich da ganz stark raus.
Mhm.
Vielleicht klappt sie auf dem Simsam-Festival, da seid ihr da auch dabei, oder? Nächstes Jahr.
Ja, stimmt, ne? Da ist tatsächlich auch schon sowas geplant. Aber man ist halt noch so ein bisschen skeptisch, ob das dann nächstes Jahr wirklich schon so stattfinden darf und kann, ne?
Ja.
Aber das wäre natürlich mega.
Ich meine, die Sehnsucht dürfte natürlich umso größer sein nach so einer langen Zeit des Wartens, des Ausharrens sozusagen, glaube ich, sehnen sich einige danach.
Ja, aber genauso wie du, glaube ich, gesagt hast, ist es der Wunsch, Einheit unter Christen. Ich glaube, diese Unterschiede, die wir so oft haben und sehen und uns gegenseitig irgendwie bemängeln und jeder hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber aufs Wesentliche gemeinsam zu schauen, auf Jesus, um den es geht, ja für uns alle, das ist, glaube ich, so ein Traum, ja.
Wenn du heute nochmal ein zweites Buch schreiben würdest, worüber würdest du schreiben?
Ich meine, jetzt lebe ich ja schon tatsächlich ein paar Jährchen länger, ne?
Exakt.
Und mit Höhen und Tiefen, aber die Treue Gottes, ich glaube, das wäre so ein Thema für mich, was ich gerne teilen würde, immer wieder, dass Gott treu ist und seine Hilfe nie zu spät kommt. Ja, eigentlich das, wo ich ganz am Anfang Jesus, wie ich ihn kennengelernt habe, als Vater, der einen unendlich liebt, dieses ganze Thema zu beleuchten, dass es sich einfach lohnt, ihm zu vertrauen. Also es gibt nichts Schöneres, sein Leben in seine Hand zu legen.
Amen dazu, ja, einmal mehr. Ich habe 3 schnelle Fragen zum Schluss, geborgt von Samuel Rösch und zum ersten Podcast-Gast. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Haben wir viel drüber gesprochen, meine Familie.
Worauf kommt es an?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir tun, von Herzen tun und wissen, wofür.
Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Das Leben mit Gott.
Florence Joy Enns, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude.
Das war's für heute von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne mal auf idea.de vorbeischauen und dort zum Beispiel den wöchentlichen Newsletter Punkhaus Post abonnieren. Oder ihr abonniert den Telegram-Kanal von IDEA, dort einfach nach IDEA heute suchen. Oder ihr schaut euch das letzte Königskinder-Video auf YouTube an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel. So, ich habe noch eine kleine Sache für dich zum Schluss. Mhm. Ein kleines Spiel habe ich mitgebracht.
Okay.
Und das werden wir dann veröffentlichen, wenn eigentlich schon alles gelaufen ist. Das heißt, diejenigen, die bis zum Ende dranbleiben, werden belohnt und können das sich anhören.
Ja.
Also, ich habe 37 Fragen. Wir kriegen das in maximal 3 Minuten durch. Geht ganz schnell. A, B oder weiter. Ich sag Eis oder Schokolade. Du entscheidest dich für eins der beiden. Oder weiter. Du darfst aber nur maximal 4-mal weiter sagen. Ja?
Okay.
Ganz schnell und spontan antworten.
Mhm.
Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Helm oder kein Helm?
Helm.
Alt oder neu?
Neu.
Urlaub oder arbeiten?
Urlaub.
Faulenzen oder schaffen?
Schaffen.
Chaotisch oder ordentlich?
Ordentlich.
Berge oder Meer?
Meer.
Land oder Stadt?
Land.
Fliegen können oder unsichtbar machen?
Fliegen.
An oder aus?
An.
Online oder offline?
Offline.
iOS oder Android? Falsche Frage.
Ja, weiter.
Facebook oder Instagram?
Man sagt, Facebook ist tot. Instagram.
Man sagt Facebook, ja. WhatsApp oder anrufen?
WhatsApp.
Fleisch oder vegetarisch?
Fleisch.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Keine Wurst.
Bio oder regional?
Weiter.
Flugscham oder Zugstolz?
Weiter.
Reisen oder zu Hause?
Reisen.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Optimist oder Realist?
Optimist.
Träumer oder Macher?
Macher.
Netflix oder Amazon Prime?
Prime.
YouTube oder Prime?
Prime.
Lesen oder schreiben?
Lesen.
Sie zögert. Buch oder E-Book?
Buch.
E-Book oder Hörbuch?
Oh, Hörbuch.
Hörbuch oder Podcast?
Hörbuch.
Bier oder Wein?
Wein.
Feiern oder chillen?
Feiern.
Singen oder tanzen?
Singen.
Gitarre oder Klavier?
Klavier.
Samstag oder Sonntag?
Sonntag.
Beten oder Lobpreisen?
Lobpreisen.
Ich habe eine kurze Nachfrage dazu, die habe ich auch Johannes Hartl und Alex von Obros gestellt.
Ja.
Warum würdest du sagen, hat Musik im Gottesdienst heute einen so großen Stellenwert?
Also für mich persönlich ist Musik einfach, es berührt den Menschen einfach nochmal ganz anders. Es bricht Dinge auf, glaube ich. Also so die Worte, das, was einzelne Worte manchmal gar nicht schaffen. Und ich glaube, dass Musik einfach ein Ding ist der Gemeinschaft. Also ich glaube, wir mögen es, gemeinsam etwas zu machen. Und das verbindet, Musik verbindet absolut. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall immer mehr so in den Fokus rutscht und wir einfach, glaube ich, auch noch immer mehr verstehen, welche Power dahinter liegt, wenn wir gemeinsam unsere Stimme erheben, um Gott groß zu machen und dadurch so viele Dinge, glaube ich, freigesetzt werden können, auch in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, das müssen wir eigentlich auch noch viel mehr greifen, gemeinsam eben da einzustehen. Aber es ist alles wichtig. Also ich glaube, man darf jetzt nicht nur das eine, sondern das andere gehört dazu. Es befruchtet sich gegenseitig. Es ist ein Miteinander.
Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Schlusswort.
Sehr gut.